Herzlich willkommen zum Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Caro, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Schön, dass ihr auch wieder bei unserer dritten Folge zum Thema Schlaf dabei seid. Unsere Gäste sind wieder Professor Dr. Hanna Ahlheim, Jonathan Holst und Nico Wettmann, wie auch bei den letzten beiden Podcast-Folgen. Diesmal möchte ich wissen, ob und wie die Corona-Pandemie den Schlaf beeinflusst hat. Deswegen direkt die Frage, hat die Pandemie das Schlafverhalten verändert?
Da gibt es spannende Debatten dazu. Das wird dann irgendwie unter so einem Dachbegriff Covid-Somnia diskutiert. Und wir haben uns das auch angeschaut, wie das in den Online-Foren der Selbst-Tracker diskutiert wird, weil auch dort viele es problematisiert haben, dass jetzt durch Lockdown-Maßnahmen beispielsweise sie eben aus diesem Rhythmus, über den wir jetzt schon gesprochen haben, gekommen sind. Ne? Also ihnen fehlt jetzt irgendwie der Alltag, in dem man beispielsweise im Homeoffice ist, man hat keine Zeiten, an denen man sich irgendwie richten muss. Ne? Man kann sich jetzt irgendwie erstmal austoben. Und das hat bei vielen in den Foren erstmal dazu geführt, dass sie jetzt wieder auf die Suche gehen müssen, wie sie jetzt vielleicht wieder einschlafen können, weil ihnen das nicht mehr gelingt. Also weil sie ihren Schlafrhythmus irgendwie gerne so beibehalten möchten wie gehabt, allerdings alles andere eben aufgelöst ist. Und dann versuchen sie eben neue Rhythmen zu finden, wie sie schlafen können. Oder aber auch, und das ist das, was Hanna Ahlheim vielleicht so ein bisschen für sich beansprucht, die Langschläferschaft. Und auch das finden wir natürlich in den Online-Diskussionen immer wieder, indem jetzt die Selbstvermesser eben auch entlang ihrer Daten zeigen können, so wie ich die Gesellschaft mir das vorgibt, also die Rhythmik der Gesellschaft, die sozialen Verpflichtungen und so weiter, die stören eigentlich meinen Schlaf. Ich habe jetzt erst so gut geschlafen wie noch nie, dadurch, dass ich eben jetzt meinen eigenen Schlaf irgendwie gestalten konnte, selbst entscheiden konnte, wie lange ich schlafe, wann ich einschlafe, ob ich irgendwie noch ein Mittagsschläfchen zwischendurch mache oder vielleicht auch in drei Phasen irgendwie schlaf. Und das wird beispielsweise als intuitiver Schlaf dann eben in den Online-Foren diskutiert. Also wir finden auch hier wieder so diese Ambivalenz. Auf der einen Seite hat Corona-Pandemie und Lockdown-Maßnahmen unseren Schlaf gestört. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist im Gegenteil, ich habe hier erstmals wirklich meinen perfekten, meinen guten Schlaf gefunden. Und jetzt ist die Herausforderung, wie kann ich das irgendwie mit den sozialen Rhythmen irgendwie wieder in Einklang bringen? Wie kann ich da anschließen, dass ich trotzdem meinen guten Schlaf beibehalte? Das ist so eine große Debatte im Forum. Allerdings zeigen die Tracker eben auch, und es wird auch immer wieder diskutiert, entlang der Covid-19-Pandemie, lassen sich mit den Trackern eben auch Infektionen anzeigen. Und viele können dann entlang ihrer Daten zeigen, dass sich eben der Schlaf vor einem positiven Testergebnis verändert in den Schlafdaten. Also schon ein frühzeitiger Anstieg der Körpertemperatur in der Nacht, eine Veränderung der Schlafrhythmik und so weiter und so fort, die eben dort dann als erste Anzeichen dann gewertet werden und die sich dann später, wenn sie dann einen Test machen, eben auch zeigen können. Und genauso gucken sich die Schlafvermesser dann eben auch den Erfolg quasi der Impfung an, indem sie eben zeigen oder in den Daten sehen können, dass die Impfung eben dann auch diesen Effekte hat, also Anstieg der Körpertemperatur in der Nacht, man schläft ein bisschen schlechter oder eben auch total gut, was aber immer gewertet wird als eine Regeneration des Körpers. Also und das wird dann immer als Erfolg eben angesehen. Also die Impfung wirkt, das zeigt es in den Daten, weil der Körper eben schlecht geschlafen hat, weil er eben ja oder die Antikörper produziert hat, beziehungsweise ich habe jetzt gut geschlafen, weil mein Körper eben kämpfen musste und ich deswegen dann ausgenockt war. Und das wird in den Foren eben ganz stark diskutiert.
Mir ist gerade noch was eingefallen, weil gerade da auch neuere Arbeiten zu entstehen, dass Schlafrhythmus ja auch als Therapieform eingesetzt wird. dass man also wirklich Leute beispielsweise bei seelischen Erkrankungen in einen bestimmten Rhythmus bringt, um ihnen wieder Stabilität zu geben. Und das ist was, was auch schon lange versucht wird, aber auch gerade aktuell wieder eine Rolle spielt. Also kann man andersrum Schlaf nicht nur als Indikator nehmen dafür, wie es einem geht, sondern kann man über die Regelung von Schlafrhythmen und die Anpassung von Schlafrhythmen eventuell auch wieder heilen.
Genau, das ist auch bei der Schlafvermessung eben das Spannende. Also es geht eben nicht nur um die quantitative Zahl, die am Ende ausgespuckt wird, sondern eben auch dieses subjektive Gefühl, dass ich eben erholt, also mich morgens erholsam oder ausgeschlafen zu fühlen, eben auch ganz stark eine Rolle spielt. Ne? Und da geht es dann in Selbstvermessen eben immer darum, das irgendwie dann als Ziel zu haben, und im besten Fall eben dann auch noch in den Daten sich zu zeigen. Ne? Und an diesen Schrauben versucht man dann zu drehen. Also auch so ein bisschen so eine Eigentherapie, nur mit einem eher experimentellen Denken, indem man dann eben an den Schrauben dreht, an den gesellschaftlichen Faktoren, an den individuellen Faktoren, aber eben auch so ein bisschen versucht, den eigenen Körper zu verstehen.
Jetzt hatten Sie gerade gesellschaftliche Faktoren angesprochen, die den Schlaf beeinflussen. Gibt es denn da noch spezielle, die Sie meinen?
Ja, klar. Also wir sind alle nicht in soziale Isolation aufgewachsen und dementsprechend hat unser Schlaf natürlich immer wieder auch soziale Beeinflussungen oder ist immer sozial beeinflusst. Das beginnt ja schon früh im Leben. Also wir werden als Kind eben frühzeitig in das gesellschaftliche Schlafverhalten, was Hannah Ahlheim ja eben schon mal so ein bisschen erklärt hat, hineinsozialisiert. Also uns wird das relativ früh beigebracht, eben auch über Nacht durchzuschlafen, alleine zu schlafen im besten Fall. Und dabei zeigen sich eben diese Unterschiede in Bezug auf den Schlaf, etwa im sozialen Status. Also Kinder und Jugendliche genießen andere Schlaffreiheiten als Erwachsene, unterliegen zugleich aber eben auch anderen sozialen Verpflichtungen, die sich auf den Schlaf auswirken können. Und natürlich spielen auch das sozioökonomische Faktoren eine Rolle. Also fehlende Gleitzeitoptionen, Schichtdienst, Wochenendarbeit, also all diese Faktoren wirken sich eben auf das Schlafverhalten ein und können dann entsprechend, man könnte sagen, negative Faktoren mit sich bringen, weil man dann eben zu wenig Schlaf bekommt, man sich dann erschöpft fühlt, müde fühlt und dann irgendwie eben nicht so wirklich mit den sozialen Anforderungen dann zurechtkommt.
Der Babyschlaf ist ja vielleicht das beste Beispiel dafür, dass man, der passt eben gar nicht in unsere Welt. Also der Mensch kommt der Mensch kommt auf die Welt und schläft erstmal überhaupt nicht nachts durch, sondern polyphasisch, also mehrfach am Tag in Bröckchen. Und das große Problem, was eben junge Eltern haben, ist, dass sie ein Baby haben, was einen ganz, ganz eigenen Schlafrhythmus hat. Und die müssen das wiederum zusammenkriegen mit dem Arbeitsrhythmus, den sie haben, vor allem. Das ist übrigens ja auch was Corona, glaube ich, nochmal deutlicher gemacht hat, wie sehr eigentlich Familienrhythmen und die Rhythmen von Kindern, Lebensrhythmen von kleinen Kindern, von großen Kindern und Arbeitsrhythmen einfach auseinanderfallen. Und ich glaube, das ist mit wahrscheinlich ja auch die Phase, wenn man das hört, wie junge Eltern darüber sprechen, wie ihr Kind schlafen lernt. Das ist mit eine der größten Herausforderungen überhaupt, schlafen zu lernen. Sowohl für diejenigen, die es beibringen müssen, also für die Eltern, die versuchen, diesen Spagat irgendwie aufzulösen, und für die Kinder eben auch.
Also da vielleicht noch ganz kurz aus uns ein Projekt. Also wir haben genauso einen Fall in den Selbstvermessungs-Online-Forum, in dem eben eine Mutter ihren eigenen Schlaf trackt und der immer wieder natürlich dann nachts aus der Bahn gerät, weil dann das Kind irgendwie wach wird und man dann aufstehen muss. Und sie versucht dann eben durch das Tracken so ihren eigenen Schlaf sowohl an die soziale Rhythmik als eben auch an diese Schlafrhythmik des Kindes anzupassen, ne, und versucht da so ein bisschen dran zu schrauben, um eben dann auch noch einen eigenen guten Schlaf herausarbeiten zu können, ne? Der natürlich dann auch irgendwie polyphasig läuft. Aber entlang der Daten versucht man dann eben so ein bisschen sich zu orientieren und dann doch nochmal einen guten Schlaf hinzukriegen oder eben eine gute Schlafroutine. Also wir haben es ja eher immer mit Routinen zu tun und mit einer Handlungsfähigkeit. Es geht dann auch um die Frage, wie lang muss ich schlafen, um eben noch irgendwie gesellschaftlich fit zu sein. Also auch da wird geschraubt an der Länge des Schlafs. Also all diese Faktoren werden eben versucht zu berücksichtigen, um eben mit dem aktuellen Umstand irgendwie gut umgehen zu können.
Es gibt so Erfahrungsberichte, die sind ganz spannend, wo Mütter berichten, wie sie in die Zeitwelt des Kindes eintauchen und dass man eben plötzlich ein völlig anderes, nicht nur Schlafgefühl, sondern auch Zeitgefühl bekommt in dem Moment, in dem man frei ist, sich einzulassen auf die Rhythmik des oder die Lebensrhythmen des Babys. Und das ist vielleicht auch was, wo, also was Schlaf nochmal so spannend macht, dass der so eng dranhängt an dem Gefühl für Zeit, was wir haben. Und an dem, wo wir denken, was lange dauert und was kurz ist und wie viel Zeit wir für was haben. Und das ist so ein Beispiel, glaube ich, ich habe das einmal gelesen und dachte, das ist wirklich spannend, dass da offensichtlich sich ganz, ganz andere Zeitgefühlswelten wieder öffnen, wenn man die Möglichkeit hat, sich ganz auf den Rhythmus dieses neuen Lebewesens einzulassen.
Ja, oder Haustiere sind auch so ein Fall. Also wir haben im Online-Forum immer ganz stark die Debatte, was mache ich, wenn morgens die Katze zum Frühstück miaut und ich aber noch irgendwie um morgens um 4 Uhr eigentlich durchschlafen will. Ja, oder der
Und der
Hund,
Hund,
genau.
der immer zum, der muss doch raus.
Genau, der Hund, der raus muss. Also all diese kleinen Probleme in Anführungszeichen, die dann immer aufkommen und mit denen man dann irgendwie versucht, entweder ich glaube, auch auf diese Rhythmik eben einzulassen, oder eben dann auch wieder auf andere Techniken umsteigt, ne? Also mit dem Hund irgendwie noch relativ spät einmal rauszugehen oder der Katze so ein automatisierter Futterspender hinzustellen, wo die dann morgens selbstständig ihr Futter bekommt. Also Ideen werden dort diskutiert.
Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ich habe aus den letzten 3 Podcast-Folgen auf jeden Fall sehr viele Denkanstöße mitgenommen und ich hoffe natürlich ihr auch. Vielen lieben Dank nochmal, Frau Ahlheim, Herr Wettmann und Herr Holst. Das war unser AHS-Podcast. Wir würden uns sehr über Feedback freuen. Schreibt uns also gerne eine E-Mail oder kontaktiert uns auf Social Media. Bleibt gesund und fit und bis zum nächsten Mal.